Klamottenberge türmen sich neben Spielzeug und Hygieneartikeln.
In der Halle B7 auf dem Messegelände stapeln sich zigtausende Sachen, die die Hamburger hier täglich vorbeibringen.
Wir haben 6000 Plüschesel von Netto geliefert bekommen.
Simone lief irgendwann völlig absurd mit so einem Bündel von Geldscheinen immer mit sich rum und war schon so, oh, ich möchte irgendwie eigentlich gar nicht dieses Geld immer bei mir haben.
Es wurde alles, ich sag mal, zusammengeschmissen und gab keine Struktur da drin.
Also ein bisschen chaotisch.
Das organisiert sich halt selber, aber es funktioniert. Das ist das Erstaunliche.
Wir haben heute Ausgabe und es sind ca. 50 Neuankömmlinge gekommen gestern. Die werden komplett ausgestattet.
Er soll bitte erstmal sagen, ob die von der Länge passt.
Wir mussten manchmal erklären, dass das jetzt nicht vom Staat kommt, sondern dass das alles Spenden sind von Hamburgerinnen und Hamburgern und dass es deshalb eben auch zum großen Teil gebrauchte Sachen sind.
Die einen haben nicht das bekommen, was sie wollten und sie konnten nicht tauschen, weil du musst gewährleisten, dass alle was bekommen und gleichzeitig hat das auf beide Seiten Unzufriedenheit ausgelöst.
Willkommen zurück bei Mythos Messehallen. Das hier ist Folge 2, Organisation. Also, wir befinden uns in der Halle B7 der Messe Hamburg. Eine 9000 Quadratmeter große Halle, die innerhalb von kürzester Zeit mit Spenden vollgepackt wurde. Wir haben euch in Folge 1 ja schon ausführlich davon erzählt, wie rasant sich die Situation in Hamburg entwickelt hat, wie sich quasi eine Stadt zusammengetan hat, um zu helfen. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört haben solltet, klickt mal zurück und fangt unbedingt damit an. In dieser Folge wollen wir euch erzählen, wie diese Hilfe organisiert wurde, wie aus dem Nichts eine Logistik entstehen konnte, die tonnenweise Spenden sortiert und lagert und wie die Spenden bei den Geflüchteten angekommen sind. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass das gar nicht so einfach gewesen ist. Außerdem erzählen wir euch, wie es gelingen konnte, mit einer ziemlich wild zusammengewürfelten Truppe einen Verein zu gründen. Ganz reibungslos lief auch das nicht ab. Und übrigens, ihr werdet auch in dieser Folge wieder sehr viele unterschiedliche Stimmen hören, überwiegend von Menschen, die sich damals in der Kleiderkammer engagiert haben. Aber eins nach dem anderen. Erstmal zurück zu den Klamottenbergen. Das wahnsinnige Engagement wurde zu einer großen logistischen Herausforderung.
Das Problem war, dass der Zufluss an Material extrem hoch war. Also es ist unglaublich viel sehr schnell dazu geflossen. Wenn es viele Menschen gibt, die helfen wollen, dann wollen alle was Gutes tun.
Es ist kontrolliertes Chaos. Ich kann es im Moment nicht in Tonnen ausdrücken, ehrlich gesagt. Ich kann aber sagen, dass wir im Moment pro Minute in etwa ein Auto mit Spenden vorfahren haben.
Es gibt einen Moment, wo das zu spät ist. Da kann man nicht mehr aufräumen. Wir mussten also relativ schnell einfach rangehen und sagen, das ist unser System, nach dem arbeiten wir. Denn sonst wäre die Geschichte einfach im Desaster gesprengt worden. Ich sag mal, die Müllabfuhr wäre gekommen, hätte es entsorgt und fertig.
Das gerade war René. Einer der Helfer, der sich zu Anfang vor allem um den Bereich Logistik gekümmert hat. Das eine Problem war also die Verarbeitung der Spenden. Wie werden sie sortiert, wie werden sie ausgegeben, wie werden sie gelagert? Aber nicht nur Spenden mussten sortiert, sondern auch Menschen koordiniert werden.
Jetzt stehen wir hier mit einem Wahnsinnsansturm, der uns unglaublich freut. Also wir brauchen jede helfende Hand, weil das alles, was so hinter uns ist, muss ja auch erstmal irgendwie gewuppt werden. Wir brauchen das Know-how. Definitiv nicht beratungsresistent. Also lass uns gerne erklären, wie man es besser machen kann.
Ich glaube, wir hatten an Wochenenden manchmal über 1000 Menschen in der Halle, die angepackt haben. Und das ist ja eine enorme Herausforderung für eine Engagementkoordination.
Das waren Simone und Arndt. Simone war ja eine der Initiatorinnen der Kleiderkammer in den Messehallen. Und genau wie Arndt, Christian und Anna, die ihr gleich hört, ein Teil der Gruppe von Menschen, die später Hanseatic Help gegründet haben. Und sie alle waren sogenannte Hüte.
Das einfach so daraus entstand, dass man lief in so eine Abteilung rein und fragte sich mal, wer hat hier eigentlich gerade den Hut auf? Einfach nur um zu wissen, so gibt's irgendjemanden, der sich ein bisschen verantwortlich fühlt, wenn man eine Frage hat.
Ein Hut war jemand, der bereit war, sich den Hut aufzusetzen und dem dann durch einen nicht definierten Prozess auch dieser Hut gegeben wurde. Also es gab jetzt keine Abstimmung darüber, zumindest nicht zu Anfang, wer jetzt Hut ist oder nicht Hut ist.
Und dadurch entstand dann so diese Gruppe von Leuten, die ein bisschen mehr Verantwortung übernommen haben als andere, die auch regelmäßig kamen.
Das waren sowas wie Bereichsleitungen, würde man wahrscheinlich in einem Unternehmen sagen.
Und jede Abteilung hatte so seine 3 bis 6 Masterminds. Und die haben ganz viel sich Gedanken gemacht, wie man so eine Station gut aufbauen kann. Also wie sind die Abläufe zu verbessern? Wie kann man gut damit arbeiten, dass da Leute manchmal nur eine Stunde helfen und dann nie wiederkommen und andere halt jeden Tag. Aber ja, wie kriegt man diese Power von Menschen, die helfen wollen, sinnvoll kanalisiert, dass man auch viel schafft? Die hatten dann irgendwann andersfarbige Namensschilder, damit man erkennen konnte, okay, die haben irgendwie mehr Plan von, was hier so läuft.
In einer 7-Tage-Doku vom NDR sieht man da zum Beispiel Suse mit einem Aufkleber auf ihrer Latzhose, auf dem groß Logistik-Suse steht.
Also wir machen hier wieder Logistiklager.
Und da ist ein Bleiblager.
Und da ist ein Bleiblager. Also da, wo schon die fertigen Paletten...
Suse und René sprechen hier übrigens gerade über einen Umzug der Kleiderkammer innerhalb der Messe. Eine andere gewaltige Herausforderung, die auf einmal auf die Kleiderkammer zukam. Aber dazu später mehr. Die Hüte, also Leute wie Logistik Suse, sorgten dafür, dass HelferInnen schnell und flüssig eingearbeitet wurden.
Das organisiert sich halt selber, aber es funktioniert. Das ist das Erstaunliche.
Das stimmt, finde ich auch. Ich habe dich gefragt, du hast mir gesagt, was ich machen soll, und jetzt mache ich hier schon deinen Job.
Sofern das richtig war, was der, mein Vorgänger mir gesagt hat.
Sich schnell zu organisieren war enorm wichtig. Nicht nur wegen der drohenden logistischen Überlastung, sondern auch um der Aufmerksamkeit, die die Messehallen bekamen, gerecht zu werden. Es ging ja darum, schnell und direkt Hilfe zu leisten. Nicht um das Helfen um des Helfens willen. Und andere Kleiderkammern gab es in Hamburg ja auch schon lange. Die bekamen nur nicht so viel Aufmerksamkeit. Dazu Marcel Schweitzer, der damalige Sprecher der Sozialbehörde.
Das Problem war, dass die Kleiderkammern, die es schon gab, gesagt haben, ja, was gibt uns doch, wieso kommt ihr denn nicht zu uns? Und viele dann erst gemerkt haben, ach so, es gibt Kleiderkammern, das ist ja interessant. Wo liegt ihr denn? Ah, nee, das ist jetzt weit weg. Wir fahren mal lieber zur Messehalle. Und die Kleiderkammer im kleinen Stadtteil Hausbruch oder sonst wo, das ist jetzt fiktiv, sagt sich, ja, aber wir kämpfen hier seit vielen Jahren und ihr habt euch noch nie gekümmert. Also ihr, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir brauchen auch Spenden. Wieso kriegen wir nichts? Warum kommt ihr nicht her?
Man hatte sich sozusagen selbst in die Verantwortung engagiert. Und ein Grund, warum man dieser Verantwortung gerecht werden konnte, war ein Wort, das in der Recherche zu diesem Podcast sehr häufig gefallen ist.
Schwarmintelligenz.
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 Schwarmintelligenz tatsächlich.
Schwarmintelligenz. Es waren nicht nur sehr viele HelferInnen, die Menschen, die kamen, waren auch sehr unterschiedlich, wie Suse hier beschreibt.
Und dann komme ich hier rein und da vorne stand dann der Rentner neben dem Punker, neben dem Kopftuchmädchen, neben der, dem blonden Mädchen mit dem Perlenohrring. Weißt du? Und das ist halt so, die Leute würden sich nie auf der Straße angucken oder irgendwie in Kontakt kommen. Weißt du, also weil das so, dass jeder ist halt in seiner eigenen kulturellen Gesellschaftsschicht verhaftet und bewegt sich in der. Das mache ich ja auch. Ja, aber plötzlich hast du denn mit so Leuten zu tun und das funktioniert. Das funktioniert super.
Und diese Menschen, die dann zum Teil zu Hüten wurden, hatten natürlich auch sehr viele unterschiedliche Skills, die sie mit in die Kleiderkammer eingebracht haben. Und die Schwarmintelligenz musste und wollte diese Power nutzen. Und was macht man da? Natürlich, wie in einem professionellen Unternehmen, ein Meeting. Nur eben ohne Chefin oder Chef. Basisdemokratisch. Dazu mehr Infos von Christian und Kai.
Diese Hüte-Meetings, die, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Turnus die stattfanden, da setzte man sich irgendwo in der Ecke der Kleiderkammer und hat dann über mehr so ein bisschen generelle Dinge gesprochen. Nämlich, wie arbeiten die Abteilungen oder die Bereiche zusammen. Wie geht man mit Ressourcen um?
Schaffen wir die und die Abteilung wieder ab? Oder was bringt uns das eigentlich, dass wir hier 150 Bobbycars auf einem Haufen in der Halle stehen haben? Wollen wir überhaupt noch Spielzeug annehmen? Es war natürlich, zum Teil waren das auch personelle Geschichten mitunter, dass Menschen einfach sich komisch benommen haben. Das war ja so, jeder konnte ja da einfach reinkommen und mitmachen. So. Wenn man dann allerdings zum Beispiel in der Annahme war und einfach, ich sag mal jetzt, ich denke mir jetzt was aus, und ruppig war zum Beispiel oder irgendwie unfreundlich zu den Leuten war und dann trotzdem jeden Tag da wieder aufgetaucht ist, dann war das schon was, wo man dann auch mal intervenieren wollte.
Also am Anfang war diese Organisation hundertprozentig basisdemokratisch. Alles wurde abgestimmt. Das war manchmal ganz schön zäh.
Es wurde so lange diskutiert, bis man dann zu einer Einigung gekommen ist. Und das hat teilweise dann auch schon so 3, 4, 5, 6 Stunden haben wir da manchmal schon gesessen.
War schwierig, aber eine große Stärke, glaube ich, von der Organisation.
Diese Hüte-Meetings sind übrigens schon so ein bisschen Vorbote. Hier übte man quasi für die Vereinsgründung, die später in Angriff genommen werden sollte und irgendwie auch musste. Doch zunächst bewältigten die HelferInnen durch die Hüte-Meetings nicht nur kleine Probleme, wie zum Beispiel die Frage, ob man jetzt Bobbycars an- oder ablehnen sollte, sondern man schafft es auch, eine funktionierende Logistik aufzubauen. Man hatte ja keine Wahl.
Hanseatic Helper hat sich eigentlich, würde ich mal sagen, aus der Not heraus professionalisiert, weil wenn wir nicht angefangen hätten, die die Kleidung erst nach Sorten und Größen zu sortieren und dann irgendwie in Kartons zu verpacken und dann irgendwann, nachdem wir festgestellt haben, dass wenn man ein paar tausend Paletten einfach irgendwo in eine Messehalle schiebt, man relativ lange suchen muss, wenn man einen von denen wieder braucht, dann zu sagen, okay, wir suchen uns bestimmte Plätze, wir schaffen Kategorien und parallel haben wir auch so ein Warenwirtschaftssystem dann aufgebaut. Das hat auch ein Ehrenamtlicher oder zwei haben das ehrenamtlich aufgebaut und mit dem arbeiten wir noch heute.
Nils spricht hier unter anderem von René, der daran maßgeblich beteiligt war.
Also wir haben mittels einer Excel-Tabelle uns erstmal gesagt, wie starten wir das? Excel ist ja kein Zauberwerk, paar Laptops und dann Excel starten und haben ein Logistiksystem in Excel aufgebaut. Und dann haben wir kurz danach eine Web-Oberfläche gemacht, mit der das möglich ist und wo wir halt definiert haben, welche Kiste auf welche Palette kommt und dann im späteren Verlauf, welche Palette dann wieder an welchen Lagerort kommt.
So konnten Kisten dann auch schnell wiedergefunden werden, wenn man sie brauchte. Solche Entscheidungen haben dann aber auch mal zu Konflikten geführt, wenn sich zum Beispiel eine Abteilung umorganisieren musste, weil es im Hütemeeting entschieden wurde.
Aber man kann auch nicht mit Tausenden von Leuten das ausdiskutieren. Man muss halt, wenn man das dann, sag ich mal, entschieden hat, auch so durchziehen. Und das ist dann so. Da gab es halt ein paar Tränen, diverse Gespräche. Und schließlich ist es ja so, dass eine Schwarmintelligenz das eigentlich auch nur dann durchzieht, wenn es sozusagen gut ist. Da das System immer noch im Einsatz ist, scheint es momentan noch nichts Besseres dafür zuzugeben.
Und die Konkurrenz mit den anderen Kleiderkammern? Die löste sich dann auch schnell in Wohlgefallen und Kooperationen auf. Noch heute ist es so, dass Hanseatic Help gut mit anderen Kleiderkammern zusammenarbeitet.
Die anderen Kleiderkammern waren auch gar nicht dafür ausgerichtet, dass da plötzlich der ganze Stadtteil hinkommt. Die haben also relativ schnell gemerkt, selbst wenn sie auf sich aufmerksam gemacht haben, wir haben gar nicht die Kapazitäten, hier diese Kleidersäcke aufzumachen, zu prüfen und so weiter. Das heißt, die ganze Logistik, die ja in der Messehalle aufgebaut wurde, das konnten diese kleinen Kleiderkammern gar nicht leisten.
Das junge Logistiksystem der großen Kleiderkammer war also schnell relativ leistungsfähig, wurde aber auch schnell kräftig auf die Probe gestellt. Und das nicht nur wegen der Menge an Kleidung, sondern auch wegen des Kalenders der Messe Hamburg. Auf dem stand nämlich die Hanseboot.
Hamburgs größte Kleiderkammer für Flüchtlinge ist in den Messehallen. Dieses Wochenende musste sie auf dem Gelände umziehen, denn in der bisherigen Halle beginnt Ende des Monats die Hanseboot. Mehrere 10.000 Kartons mit Kleidern mussten verladen werden.
Wir sind dann also innerhalb des Messegeländes umgezogen. Also von der B7 in die A3, meine ich. Das war natürlich mit, damals schon war die Messehalle vollgestellt. Eine Messehalle hatte, glaube ich, irgendwie so um die 8.000 Quadratmeter. Drei Viertel davon war mit Lager vollgestellt. Also 2.800, 3.000 Paletten mit Spenden.
Dann waren wir für, ich glaube, 4 Wochen in der A3 und mussten dann wieder zurück umziehen in die B7. Und jedes Mal muss man nicht nur die Paletten umziehen, sondern auch alle Stationen. Das heißt, jede Station muss sich irgendwie seinen Platz erkämpfen gegen die anderen Stationen. Ich brauche so und so viel Meter für meine Regale.
Rechts in der Fläche.
Rechts hier in dieser, wo die Paletten für den eigentlichen Transport stehen.
Ist da. Da ist doch gar kein Platz.
Wir müssen trotzdem aus der Halle raus. Ich weiß, dass wir keinen Platz haben. Wir machen den.
Also wir machen hier wieder.
Das waren schon so Aktionen, woran wir gewachsen sind, sag ich mal so.
Der erste der Umzüge zog sich noch über 3 Tage. Der zweite wurde dann schon in 14 Stunden durchgezogen. Bemerkenswert ist, dass die Hamburger Solidarität auch wieder funktionierte und Unternehmen zum Beispiel Gabelstapler und Lkw-Fahrer samt Lkws in die Messe schickte, um die Freiwilligen zu unterstützen.
Vom Gabelstapler bis zum Lkw-Fahrer bewerkstelligten mehrere hundert Ehrenamtliche den Umzug. Insgesamt bewegten sie 2.500 Paletten. Ein eigens entwickeltes Computersystem hilft beim Sortieren der großen Menge. Als Spende wird noch gut erhaltene Winterkleidung für Männer in kleinen Größen benötigt.
Ein Grund dafür, dass man innerhalb der Messehallen umzog, war auch, dass die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir mal aus den Messehallen raus müssen, noch nicht geklärt war. Diese Unsicherheit war erst einmal irgendwie immer Teil des Projekts, fiel aber nicht so sehr auf, weil die Helfenden einfach zu sehr mit dem Helfen beschäftigt waren. Und zumindest lernte man bei solchen Aktionen schnell dazu. Die Logistik funktionierte. Sie funktionierte sogar so gut, dass inzwischen tausende Geflüchtete in ganz Hamburg mit Kleidung aus den Messehallen versorgt wurden. Aber der ursprüngliche Impuls für die Kleiderkammer in den Messehallen war ja die Versorgung Geflüchteter in den Messehallen selber. Und die lief parallel natürlich auch.
An einem Tresen an der Seite der Halle ist die Ausgabe eingerichtet. Hier werden die Sachspenden an die Flüchtlinge verteilt, je nachdem, was gerade benötigt wird.
Das ist jetzt gemischt, einfach mal reingreifen. Modebewusst, wir essen sowas. Schwarz.
Jeder, der neu ist, bekommt ein Starter-Pack. Eine Grundausstattung mit Kleidung und Hygieneartikeln.
Inga hat damals viel an der Ausgabe geholfen. Im Gespräch erinnert sie sich an die Stimmung dort.
So eine freudige Anspannung, würde ich sagen. Also ganz viele, die da waren, hatten, glaube ich, fanden das sehr, sehr gut, dass sie eben direkten Kontakt gesehen haben, dass wir helfen können mit den Sachen, die reingekommen sind und die so dieser Menge gespendet wurden, weil das war ja, wofür es gemacht wurde. Ne? Also vorne oder auch im weiteren Verlauf, wenn das immer so weiter, als wir uns immer weiter ausgebreitet haben in der Halle, waren es ja einfach nur noch Massen. Und man hat sich gefragt, wie kriegt man das dahin, wo es gebraucht wird und wer braucht es eigentlich? Und es war so gesichtslos. Und diese Ausgabe war schon irgendwie insofern total erfüllend, weil man das Gefühl hat, okay, das sind Menschen, die brauchen das. Und wir können ihnen das jetzt geben. Und das hat schon zu einer ziemlich guten Stimmung geführt. Und ich glaube einfach auch zu so einem Wunsch, das so gut wie möglich zu machen, wie es eben in der Situation möglich war. Also so würdevoll wie möglich und gleichzeitig effektiv.
Die Ausgabe ist an einer Tür zwischen den beiden Messehallen untergebracht. In die Tür ist ein Tresen eingebaut worden, über den die Kleidung ausgegeben wird. Auf der einen Seite warten die Menschen in einer Schlange darauf, dass sie drankommen. Ein paar Security-Mitarbeiter und Sozialarbeiter sind auch da. Auf der anderen Seite haben die HelferInnen ein kleines Zwischenlager gebaut. Sie werden von ÜbersetzerInnen unterstützt, darunter sind auch Geflüchtete. Nach Problemen bei den ersten Ausgaben wurden die Abläufe schnell angepasst. Hier noch ein Ausschnitt aus der 7-Tage-Doku vom NDR. Ihr hört den Helfer Zack bei einem Briefing kurz bevor die Ausgabe beginnt.
Zum System mal ganz kurz. Es werden drei Leute vorne stehen an der Ausgabe, die mit den Geflüchteten kommunizieren. Und jeder vorne an der Ausgabe hat zwei Teams, zwei Läufer hinter sich. Und die Läufer besorgen dann auf Anweisung die Sachen und bringen sie nach vorne.
Er soll bitte erstmal sagen, ob die von der Länge passt. Das Schuh ist hier, Halle IS im Bund. Misch, Halle IS. Also, vielleicht kannst du mir schon mal einen Hygienepack holen. Ja. Okay. Er sagt, die ist vielleicht ein bisschen zu groß. Ja, er soll das hier einmal probieren.
Wir hatten da im Grunde so ein Fundus drumherum gebaut, um diese Verbindungstür der beiden Hallen. Auch mit Sachen, die auf Bügel hingen, wie Winterjacken und so. Und Hygienepacks, die so in der Nähe standen. Und dann hat man das so Mensch für Mensch rausgegeben.
Aber man versucht nicht nur Kleidung rauszugeben, sondern auch auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.
Es bringt ja irgendwie auch nichts, wenn wir ihnen jetzt Sachen geben, die ihnen nicht gefallen. Das hat ja irgendwie auch ein bisschen was mit Würde zu tun. Ja. Also, dass du in den Klamotten dich auch wohlfühlst, dass sie passen, aber auch, dass es irgendwie so ein bisschen, ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt meins.
Das gelingt natürlich nicht immer.
Er will unbedingt diese Jacke in schwarz.
Nein, haben wir nicht. Wir machen jetzt mal ganz kurz einen Cut und übersetzt bitte wirklich wortwörtlich. Es geht darum, dass er eine wärmende Jacke für den Winter hat. Wir versuchen auch auf Farbwünsche Rücksicht zu nehmen. Wir haben diese Jacke nicht in schwarz und er entscheidet sich jetzt zwischen der oder der.
Ihr hört es. An der Ausgabe kam es auch immer mal wieder zu Spannungen. Khaled, der damals in den Messehallen untergebracht war, erinnert sich.
Ich kann mich daran erinnern, dass es am Anfang eine Hose, Unterhose, Unterhemd, ein T-Shirt zusammengebastelt wurde, aber hat sich nicht gewehrt, weil wenn du eine Hose 32 mit einem XL-T-Shirt, dann hast du das T-Shirt zu groß, die Hose ist zu klein. Und ich weiß nicht, wie es sich dann weiterentwickelt hat. Aber da kann ich mich nur daran erinnern, dass es bei der ersten Ausgabe oft zu einer Unzufriedenheit bei beiden Seiten gegeben hat, weil die einen haben nicht das bekommen, was sie wollten und sie konnten nicht tauschen, weil du musst gewährleisten, dass alle was bekommen und gleichzeitig kannst du nicht extra Wünsche erfüllen und gleichzeitig hat das auf beide Seiten Unzufriedenheit ausgelöst.
Auch Dominik, der damals als Sozialarbeiter für die Verteilung von Kleidung an Geflüchtete zuständig war, hat sich mit mir zum Gespräch getroffen und beschreibt die Situation an der Ausgabe so.
Ich hatte die ganze Zeit Security um mich herum, weil es war schon notwendig, weil manche Leute, kann man sich ja denken, die hatten wirklich echt ein, echt eine harte Reise, viele Strapazen auf sich genommen und dann kommen die an und haben erstmal eigentlich nix, sag ich jetzt mal. Ne? Die haben ein Bett oder irgendwas zum Essen, aber ist natürlich mental, psychisch wirklich anstrengend für so manche, ne? Auch wenn du mit Familie hast oder ältere Leute oder hast Familienmitglieder dagelassen oder auch verloren. Und dann kann sich schon mal so Wut anstauen und kann auch mal durch Kleinigkeiten, kann es sich da mal entladen. Und dann mussten wir immer wieder auch besänftigen, beruhigen, von uns Sozialarbeiter aus, aber auch mit Hilfe der Security. Und da gab es schon diverse Probleme. Ich will das nicht haben, die Farbe mag ich nicht oder die Marke mag ich nicht. Bei manchen kann man sagen, hey, das war auf jeden Fall übertrieben. Irgendwie vielleicht dankbar sein, was ihr bekommt. Aber auch manchmal muss man auch Verständnis zeigen und sagen, hey, die haben gerade echt so viele andere Probleme. Und das ist halt einfach eine Kleinigkeit, wo die sich gerade so ein bisschen dran aufhängen. Versuchen wir, denen ein bisschen so entgegenzukommen. Da muss man auch ganz großes Dank an die Leute von der Kleiderkammer sagen. Die haben wirklich auch so viel Geduld mit an den Tag gebracht. Das ist wirklich Wahnsinn, wirklich vorbildlich.
Es ist eine andere Art der Herausforderung, mit zum Teil traumatisierten Menschen zusammenzuarbeiten, als Kisten zu packen. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, Moment mal, die sollen doch froh sein, dass sie überhaupt was zum Anziehen kriegen. Das ist doch undankbar. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht.
Ich bin dankbar für das, was mir ermöglicht wird. Gleichzeitig bin ich nicht dankbar für das Recht, was mir zusteht. Und das hat oft dazu geführt, dass viele Menschen mir den Rücken gekehrt haben, die mir wichtig sind. Gleichzeitig einige Menschen haben nicht akzeptiert, dass ich auch eigenen Willen habe.
Jemand, der Hilfe benötigt, darf trotzdem eine eigene Meinung haben. Logisch. Dazu kommt, dass dieser Moment für viele, die wochenlang auf der Flucht waren, vielleicht einer der ersten ist, in denen sie selbst wieder ein kleines bisschen Kontrolle über das eigene Leben zurückgewinnen. Endlich wieder eine kleine Entscheidung treffen. Endlich etwas Sauberes zum Anziehen. Das ist ein Moment, in dem sie vielleicht auch mit hohen Erwartungen an den deutschen Staat gegangen sind. Ohne zu wissen, dass der deutsche Staat hier gar keine Kleidung verteilt, sondern dass all das von Freiwilligen organisiert wurde. Und?
Man muss auch sagen, der allergrößte Teil, das lief da auch wirklich reibungslos und die waren wirklich sehr dankbar und haben wirklich das genommen, was sie bekommen und waren wirklich glücklich darüber.
Die HelferInnen in der Kleiderkammer bauen also ein Logistiksystem auf, packen Unmengen von Kleidung und versorgen tausende Geflüchtete. Und das alles im Großen und Ganzen reibungslos. Aber trotzdem gibt es erstmal noch ein entscheidendes Problem. Die Kleiderkammer Messehallen existiert gar nicht. Also zumindest nicht auf dem Papier.
Also wenn man möchte, dass so eine Organisation nachhaltig funktioniert, also mit nachhaltig meine ich vor allen Dingen, also auf dem Zeitstrahl gesehen lange funktioniert, dann braucht es eine Struktur. Das funktioniert sonst nicht. Und zwar gar nicht so sehr, weil es intern nicht funktioniert, sondern weil es für externe Stakeholder nicht funktioniert. Also sowohl unsere Ansprechpartner bei der Stadt als auch in der Industrie, in Unternehmen, in anderen Organisationen, die wollen natürlich verlässliche Ansprechpartner auch bei uns intern haben. Und so wie das am Anfang organisiert war, gab es das einfach nicht. Konnten wir nicht leisten.
Also am Anfang war dann irgendwann klar, dass die Hamburg-Messe gesagt hat, Leute, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Also hier stehen Hausmeister und so weiter. Es musste also ein Vertrag geschlossen werden, den hat dann die Sozialbehörde auch unterzeichnet, sodass die Grundlage überhaupt dafür da war, dass die Messehalle als Kleiderkammer genutzt werden konnte.
Wir haben ja auch viele Spenden von Firmen bekommen. Natürlich kam auch irgendwann die Frage von Firmen oder auch von Privatleuten, okay, wir haben euch jetzt Geld gegeben, gibt es denn dafür eine Spendenbescheinigung? Und dieser anarchische Haufen von Gutmenschen, der da in der Messehalle rumgerannt ist, der konnte natürlich auch keine Spendenbescheinigung ausstellen.
Dann gibt es ganz schnell Haftungsfragen, die ja vollkommen ungelöst auf 7500 Quadratmetern mit Tausenden von Menschen waren. Simone lief irgendwann völlig absurd mit so einem Bündel von Geldscheinen immer mit sich rum und war schon so, oh, ich möchte irgendwie eigentlich gar nicht dieses Geld immer bei mir haben, aber wir haben gerade nichts anderes, wir haben kein Konto, wir sind ja keine legale Struktur. Und da war klar, wir brauchen aus verschiedensten Gründen einfach eine Organisation.
Und mal abgesehen von diesen ganzen organisatorischen und rechtlichen Fragen, war vielen auch klar, dass man das Projekt Kleiderkammer irgendwie zukunftssicher machen möchte.
Das Gefühl, dass da gerade irgendwie was entstanden ist, was es wirklich wert ist, festgehalten zu werden, das hatte ich, glaube ich, ziemlich schnell. Also irgendwie klar, ich meine, es war ja allen klar, wir können ja nicht ewig bleiben. Und was macht man mit dem mit der ganzen Energie, mit den ganzen Spenden, die man bis dahin nicht verteilen konnte, aber auch mit dem, was da so entstanden ist an Strukturen und an Ideen.
Deswegen war relativ schnell klar, okay, wir gründen einen Verein.
Aber einen Verein zu gründen ist natürlich auch mit viel Orgakram, Bürokratie und Diskussionen verbunden. Basisdemokratie eben. Etwas, das auch schon in den Hüte-Meetings gelebt wurde. Und so sind es auch die Hüte, die die Gründung vorantreiben.
Eine sehr, sehr lange Gründungssitzung von, ich glaube, gefühlt 14 Stunden oder so. Es war sehr lang. Das war auch so im Nachhinein so völlig hemdsärmlich. Also wir haben dann mit ein paar Leuten so eine Satzung zusammengeschrieben, die im Übrigen dann auch sinnvollerweise noch mal nach einem Jahr oder so überarbeitet wurde, aber für den ersten Moment super war. Und dann haben wir auch so ein bisschen, ja, okay, wir müssen das jetzt gründen und nur kurz mal mit 7 Leuten gründen, fühlt sich komisch an. Andererseits können wir keine Vollversammlung von 1000 Menschen machen.
Meine Lieblingsversion, da habe ich mich immer nicht durchsetzen können, war das mit den 1000 Leuten zu tun. Wenn man so etwas aus einer Bewegung macht, also wenn ich im Rahmen einer Bewegung, so würde ich das nennen, also eine Bewegung wollte dort helfen, das mache, ist der beste Weg, die ganze Bewegung mitzunehmen. Also ich hätte das Mikrofon genommen oder Flyer verteilt und gesagt, Leute, hier, nehmen die Messehalle da draußen, da treffen wir uns mit 1000 Leuten. Jeder wird hier Mitglied, wir gründen das jetzt gemeinsam. Aber war nicht möglich.
Und haben dann so ein bisschen, alle, die sehr aktiv zu der Zeit waren, irgendwie mit dazu eingeladen und waren dann, glaube ich, 33 Leute, die sich in einen kleinen Besprechungsraum unterm Dach der Messehalle gezwängt haben und wonach, glaube ich, 2 Stunden die Luft verbraucht war und wir noch 10 Stunden drin saßen. Also es war wild, weil wir dann auch einfach, ne, also wir waren, ein paar waren schon geübter im Vereinswesen, andere noch nicht so und wir mussten dann diese Satzung da dann noch schärfen und es waren ewige Diskussionen und es war wirklich auch hochdynamisch, also nicht nur easy peasy, sondern auch so ein Ringen um, was ist jetzt da sinnvoll, was muss da jetzt rein, was ist die Zukunft davon. Also es war auch ein besonderer Moment.
Am 15. Oktober 2015 wird die Kleiderkammer Messehallen also zum Verein Hanseatic Help. Ein super wichtiger Schritt, der, wie man heute weiß, sicherstellt, dass Jahr für Jahr tausenden Menschen geholfen wird. Allein im Jahr 2024 werden fast 900.000 Artikel an Bedürftige herausgegeben und über 120 Hilfstransporte mitorganisiert. Aber die Vereinsgründung verändert auch die Dynamik unter den Helfenden.
Also es gab einfach viele Leute, die gerne einfach nur machen wollten und dann quasi gehindert wurden von denen, die mehr Struktur reinbringen wollten. Und plötzlich sind manche Sachen einfach nicht mehr so easy, sondern man muss sich an Regeln halten oder über irgendwelche Sachen abstimmen. Und es gibt Leute, die sind einfach anders gestrickt und die wollen halt lieber Paletten durch die Gegend fahren und nicht 5 Stunden in irgendeinem Meeting sitzen und irgendwas diskutieren. Und denen sind Logos auch egal und Farben und ja.
Auf dem Weg haben wir dann noch mal ein paar Menschen verloren, die eigentlich einfach immer so weitermachen wollten und sich nicht irgendwelchen Strukturen unterordnen wollten. Weil dieses unbeschwerte, freie, offene und mitgestalten können ein bisschen weggebrochen ist.
Ich glaube, das war auch einer der Spannungen in den ersten 1-2 Jahren, die Frage, wollen wir diese Form von Professionalisierung oder nicht? Ich war sehr früh, gehörte ich zu der Partei, die sagte, definitiv brauchen wir das, weil es ansonsten nicht verbindlich, verlässlich auf Dauer funktionieren kann. Weil wer soll denn auf Dauer so viel ehrenamtliche Zeit verlässlich aufwenden können, dass man das professionell so weiterentwickeln kann?
Ich merkte einfach auch, ich bin auch irgendwann durch. Und ich glaube, je professioneller das Ganze wurde, desto weniger Spaß hat es mir eigentlich gemacht. Als wir den Verein gegründet hatten, wo wir dann, ich glaube, die erste Sitzung hat 10 Stunden gedauert, die erste Mitgliederversammlung mit, aus meiner Perspektive, quasi 0 Outcome, da habe ich dann immer gedacht, das ist, ich glaube, ich konzentriere mich auf was anderes.
Die Vereinsgründung hat also auch einen Preis. Manche engagieren sich weniger oder hören irgendwann ganz auf. Aber aus heutiger Sicht wirkt die Gründung absolut alternativlos. Sie ist die natürliche Weiterentwicklung des spontanen Engagements in geregelte Bahnen. Doch geregelte Bahnen ist vielleicht etwas zu geordnet formuliert. Denn es warten schon die nächsten Herausforderungen auf den jungen Verein. Einige Mitglieder wollen noch mehr Professionalisierung und es ist klar, dass Hanseatic Help aus den Messehallen raus muss. Kommen dann noch Leute zum Helfen? Wie verkraftet das der junge Verein? Im Laufe der nächsten Folge beantworten wir diese Fragen und wir machen einen kleinen Exkurs in die Unterkunft der Geflüchteten in den Messehallen.
Jeder Nacht Polizei. Ich habe nicht einen Tag da richtig in Ruhe geschlafen.
Jetzt erstmal vielen Dank an Christian, Inga, Andrea, Arndt, Anna, Simone, Hallett, Kai, Dominik, René, Marcel und Nils, die sich alle Zeit genommen haben, um über die Zeit vor 10 Jahren zu sprechen. In der nächsten Folge hören wir noch von weiteren Zeitzeugen. Mythos Messehallen wird produziert von FACE und Hanseatic Help. Produktion und Recherche Susanne Bönisch, Anna Cenic und Christina Klein. Schnitt und Tonmischung Kersten Binnecke. Storytelling und Hosting von mir, Jonathan Kleinpass. Wir hören uns in Folge 3.